Nico Perspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Rahel
und Yannick.
Wir treten seit ein paar Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf. In unserer Sendung sprechen wir alle zwei Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Und unser heutiger Gast ist zum ersten Mal ein waschechter Nürnberger, habe ich gelesen, auch wenn er derzeit in Spalt wohnt. Oliver Walter ist Poetry Slammer, Autor, Moderator und seit knapp einem Jahr auch erster Vorsitzender des Kulturschockvereins. Das ist in Franken so der größte Verein für Poetry Slams mit regelmäßigen Veranstaltungen, unter anderem in Nürnberg, Fürth, Roth, Schwabach und Ansbach. Und ansonsten arbeitet Oliver auch als Rhetorik- und Kommunikationstrainer. Das heißt, er gibt Seminare und Coachings zu diesem Thema und spricht darüber auch in seinem Podcast Lebendige Rhetorik, den mittlerweile über 10.000 Menschen abonniert haben. Ja, Olli, man hört schon, du beschäftigst dich viel mit Kommunikation in ganz unterschiedlichen Formen und Formaten. Was ist denn dein bevorzugtes Kommunikationsmedium?
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Kommunikationsmedium, gute Frage. Also ich denke immer, Rhetorik, so von der Rhetorik her, da, wo du die meisten Menschen abholst, ist es am besten. Das heißt, immer je flexibler du in deiner Kommunikation bist, desto mehr Menschen erreichst du. Deswegen, ja, da, wo die Menschen jeweils sind. Also Podcast oder auch mal YouTube. Also der Podcast wird eh auch auf YouTube ausgespielt, live auf Bühnen. Ich finde es gerade schön, auch unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen.
Aber schon am liebsten mündlich. Also du erreichst Leute am liebsten mit deiner Stimme.
Ja, schon. Das hat sich irgendwie so, ja, dass ich gern reden das hat sich irgendwie so herauskristallisiert irgendwann, ja.
Ja, du bist ja sowohl Kommunikations- als auch Rhetoriktrainer. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Rhetorik und Kommunikation? Wie grenzt du die beiden Begriffe voneinander ab?
Also an sich ist es schon immer ein bisschen fließend. Ich habe auch viele Anfragen für Seminare, in denen dann beides vorkommt. Aber man kann schon sagen, Rhetorik, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist, dass ich stehe vor Menschen und spreche zu den Menschen. Und Kommunikation wäre halt eher, ich spreche mit Menschen, die erdreisten sich etwas zu erwidern oder irgendwie am Gespräch teilzunehmen. Und das ist sozusagen der Hauptunterschied, ob ich ein Gespräch führe oder eben einen Vortrag, eine Präsentation, einen Pitch mache. Das eine ist Rhetorik, das andere dann eben Kommunikation. Aber ja, wie gesagt, oftmals ist es fließend.
Ich würde auch fast sagen, dass dann Kommunikation fast so ein bisschen der Überbegriff ist, weil wenn Kommunikation so der Austausch von Informationen ist zwischen Menschen, dann ist halt Rhetorik die einseitige Variante
davon. Der Spezialfall sozusagen, genau.
Ja. Aber Rhetorik ist auch immer irgendwie live, oder? Also es hat immer was zu tun mit Live-Vortrag.
Nicht zwingend. Tatsächlich habe ich festgestellt, auch über ChatGPT spannenderweise, dass das noch so eine interessante Zielgruppe ist. Und da hatte ich jetzt auch schon ein paar Coachings so speziell für Creator. Also du machst Webinare oder machst längere Videoaufzeichnungen und möchtest dafür rhetorisch fitter sein. Und einige können es durchaus gut gebrauchen. Ja, also das ist auch sehr spannend. Da wird es halt Video aufgenommen und auch da Rhetorik in Videos oder eben für Podcasts. Da hatte ich auch schon mal eine Einladung in den anderen Podcast. Rhetorik speziell für Podcasts ist ja doch nochmal was anderes. Man hat kein Bild, sondern nur das gesprochene Wort.
Ja, stimmt.
Und auch da ist es durchaus ganz spannend, sich mit Rhetorik speziell für solche Fälle zu befassen.
Ja, oder sogar, ich denke mir gerade, wenn man so diese ganz antike Definition von Rhetorik, wo es ja herkommt, verwendet, dann gehört da ja eigentlich auch der ganze Aufbau von einer Rede oder so dazu und auch das Suchen nach Argumenten. Also eigentlich könnte man dann auch fast sagen, dass sogar schriftliche Argumentation auch sich zumindest an der Rhetorik bedienen, so habe ich mir gerade gedacht.
Ja, ich glaube, viele Arbeiten oder so von Artikeln bis hin zu Schul- und Uni-Arbeiten gehen schon so nach diesen Stufen aus der römischen Rhetorik mit erstmal Materialsammlung und wie
genau,
ordne
ich's. Ja.
Ja, genau. Die fünf Stufen eines Vortrags, das kannst du schriftlich genauso machen, ja.
Und machst du das auch, wenn du Reden vorbereitest oder so, hast du dann ein sehr starkes Schema, an das du dich orientierst?
Nee, kann man so nicht sagen. Also das grobe Schema ist natürlich Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das kommt aber auch daher, dass tatsächlich in der Rhetorik Einleitung und Schluss manchmal sogar wichtiger sind als der Hauptteil.
Ja.
Also wie du startest, wie die Leute dich wahrnehmen, das kennt man auch von der Bühne. Ja, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, jemand fängt so ganz zaghaft an und man denkt sich, ach du Schande, das wird aber echt nicht gut. Und dann haut er einen richtig coolen Text raus und man stellt fest, oh, der erste Eindruck war total falsch.
Ja.
Es ist trotzdem schwer, einen erstmal wieder zu kriegen. Ich habe es aber auch schon andersrum erlebt, dass jemand auf die Bühne kam, hat super locker anmoderiert und man dachte sich, wow, das wird jetzt super. Und dann kam so ein Haus-Maus-Gedicht und man hat sich nur gedacht, ach du Schande. Also ja, dieser erste Eindruck ist schon spannend, wie wir den gleich hinbekommen können oder halt auch richtig daneben setzen können. Und dann muss man wieder hart arbeiten, die Leute wieder zu kriegen.
Ja, das wollte ich jetzt nämlich auch gerade fragen, weil beim Slam so hat man ja Texte dabei, die schon fertig sind und die teilweise auch gar nicht so mit Argumenten oder so überhaupt zu tun haben. Deswegen nicht diese klassische Rhetorik überhaupt, da spielt da gar nicht so die riesige Rolle. Aber das, wo man am meisten vielleicht seine Redekunst unter Beweis stellen muss bei Slams, ist ja eigentlich dann doch die Anmoderation. Mhm. Und genau, ich habe mich auch gefragt, wie viel Einfluss eigentlich die Anmoderation nimmt, ob man damit schon so das Publikum, die Wertung des Publikums eigentlich schon so abholt. Mhm. Weil, ja, was du glaubst, wie viel Einfluss das macht so?
Ach, ich glaube wirklich einen richtig, richtig großen Einfluss. Also wenn du es am Anfang daneben setzt, musst du wirklich hart arbeiten, die Leute wieder zu kriegen. Es ist so viel einfacher. Also wie du auf die Bühne gehst, das sage ich auch Leuten in Trainings für Bühnenpräsenz, du hast das oft, die Leute gehen irgendwie so noch total konzentriert mit den Blättern in der Hand auf die Bühne und dann stehen sie am Mikro und dann schalten sie das Lächeln plötzlich ein und das wirkt dann so seltsam, weil ich sage den Leuten immer, die Menschen sehen dich schon, wenn du auf dem Weg zur Bühne bist und wie du da hingehst, sagt auch schon was aus. Mhm. Also ob du da so komplett verkrampft hingehst oder ob du da schon total locker mit einem Lächeln auf die Bühne kommst, das prägt halt den ersten Eindruck auch schon. Bevor du überhaupt ein Wort gesagt hast, haben die Leute den ersten Eindruck von dir.
Merkt das auch bei Meisterschaften. Das ist wirklich die Sache, wo ich mit am meisten Arbeit reinstecke oder für ernste, wichtigere Auftritte ist wirklich meine Anmoderation, weil es ist wirklich Arbeit. Ich merke auch, wenn ich so einfach nur einen normalen Slam habe, habe ich immer nicht so Lust, das so akribisch vorzubereiten und gehe irgendwie auf die Bühne und labere irgendwie locker vor mich hin. Aber ich merke jedes Mal, das ist eigentlich schlechter, als sich wirklich Gedanken zu machen, was sage ich und dass man... ich glaube, ich habe immer die Angst, dass es dann so steif wirkt oder so, aber fürs Publikum macht es total den Unterschied und die denken einfach, nee, es ist klar und strukturiert. Ja. Und umgekehrt, wenn ich denke, ich bin total locker, ist es fürs Publikum eher irgendwie fahrig und die wissen nicht genau, was die jetzt da erwartet. Also ich glaube, da geht manchmal auch die Selbst- und die Fremdwahrnehmung auseinander.
Ja. Ich habe dann immer nur ein bisschen Angst, dass andere SlammerInnen, die mit mir schon öfter auf Veranstaltungen waren, dann im Backstage sind und ich denke, oh, jetzt kommt wieder die Anmoderation, spult die das schon wieder ab. Aber so, das Publikum hat es ja noch nicht gehört.
Ja, das ist das. Du hast da bestimmte Dinge, die da weißt du, die funktionieren und dann gibt es ja auch eine gewisse Sicherheit und das Publikum hat es halt noch nicht erlebt und dann kann man das auch durchziehen, solange es halt keine allgemeinen Phrasen sind. Also so, ich habe jetzt einen Text für euch dabei, da denke ich mir so, ach was, mach Sachen beim Poetry Slam, das ist mal originell. Ja. Hast du wirklich einen Text dabei? Ach toll, da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja?
Also ich habe auch, ich war vorletzte Woche auf Tour und da war eine Slammerin, die hat an dem ersten Abend in der Einleitung gesagt, oh, ich bin irgendwie voll aufgeregt und dachte, ich sag das einfach mal so und dann macht sie eine Pause und dann sagt sie so, ja, hat irgendwie nicht geholfen und das ist voll der Lacher fürs Publikum und ich dachte, ach, das ist ja lustig.
Mega lustig.
Und am nächsten Tag bei der zweiten Veranstaltung hat sie exakt die gleiche Anmoderation und dann habe ich auch gedacht, ach, sie ist gar nicht aufgeregt gewesen, das ist ihre Standardeinleitung, aber es funktioniert super, weil sie sofort beim Publikum präsent ist und die Leute es lustig finden und sie gut ankommt.
Ja. Das ist sehr lustig.
Ja, also ich glaube, einstudierte Anmoderationen sind unterschätzt, würde ich sagen.
Ja, es gibt ja auch selber so eine gewisse Routine, wenn du weißt, der Joke funktioniert einfach. Das machen ja auch Stand-Up-Comedians. Also auch wenn die dann frei improvisieren, die erste Minute ist ja trotzdem sowas, was fix ist und wo sie einfach wissen, das läuft. Und dann habe ich die Leute erstmal. Und wenn ich es da schon versauere und was daneben setze, dann wird es halt echt schwer, die Leute nochmal wieder zu kriegen.
Ja. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass Menschen ganz doll sich danach irgendwie danach suchen, was an die Hand zu bekommen, so wie so ein Einmaleins und so eine Richtlinie, wie man es so richtig machen kann, dann läuft das, weil so, weiß ich nicht, das ist so ein großes Unsicherheitsthema ist von Menschen, so vor Menschen sprechen, allgemein so auftreten und ich nehme das auch, zumindest nehme ich das so wahr, dass es auch einen riesigen Boom gibt an so Ratgebern, Podcasts, so deinen Podcast ja auch. Was glaubst du, womit das zusammenhängt? Gibt es da irgendwie eine Ursache?
Also tatsächlich ist es ja so, es gibt eine Studie aus den USA, die ist eigentlich so aus der Zeit vor Trump, dass der durchschnittliche US-Amerikaner mehr Angst vor der öffentlichen Rede hat als vor einem Atomkrieg. Das heißt, dieses Ding, dass man nervös ist, es ist in unserer Programmierung drin, das sage ich immer wieder auch in Seminaren zum Thema Lampenfieber. Es ist einfach in uns angelegt, wir sind von unserer Natur her, man fühlt uns ja immer irgendwie auf die Steinzeit zurück, das ist zwar sehr random und eigentlich willkürlich, aber nehmen wir es mal hin, es ist in unserer Programmierung nicht vorgesehen, dass wir uns vor hunderten Leuten exponieren, dahinstellen und denen was erzählen und deswegen ist es körperlich eine Stressreaktion, es wird Adrenalin ausgeschüttet und dann bist du halt eigentlich aufgeputscht, das ist eigentlich was Positives, aber die meisten empfinden es trotzdem als negativ und damit muss man erstmal lernen umzugehen. Ja. Und irgendeine Routine hilft dabei, eigentlich fast schon egal welche, aber natürlich muss man immer sehen, was funktioniert beim Publikum besser und was nicht. Wobei, das darf man auch nicht zu stark verallgemeinern, weil es kann ja auch vom Publikum abhängen. Also es gibt Sachen, die funktionieren fast immer Und es gibt andere Sachen, die funktionieren vor bestimmten Publikum und vor anderem nicht. Hatte auch mal Auftritte mehrere mit einem Comedian, der auch ein bisschen umstritten ist, aus Berlin. Der hatte eigentlich nur zwei Themen, Kiffen und Masturbieren. Mhm. Und vor studentischem Publikum lief das natürlich Bombe. Und dann war ich mal mit ihm bei so einem Kabarettabend. Und die Leute saßen nur da, was macht der Mann? Man hört er auf. Also da hast du richtig gemerkt, das ist dem kompletten Publikum unangenehm. Aber der hat das durchgezogen und hast richtig gemerkt, falsches Thema für diese Zielgruppe. Ne? Also zielgruppengerechte Ansprache ist natürlich immer ein Ding. Und auch bei Slams, ihr kennt es ja selber, du hast Slams, die sind so im studentischen Umfeld. Da gehen vielleicht ganz andere Themen als jetzt irgendwo auf dem Land oder in einem Theatersaal, wo dann das Publikum auch vielleicht kabarettmäßiger ist, auch von der Altersstruktur her, die vielleicht auch mit bestimmten Themen dann gar nicht so viel anfangen können. Noch mit bestimmter Art des Vortrags oder bestimmte Jokes funktionieren nicht, weil du Referenzen drin hast, irgendwie Haftbefehl oder sonst was, was manche immer wieder gern zitieren, funktioniert da halt nicht, weil die gar nicht wissen, was ist das.
Ja, also diese gute Kommunikation, beziehungsweise Leute, die gut kommunizieren können, werden, finde ich, oder habe ich den Eindruck, manchmal noch so wahrgenommen, dass die irgendwie einfach halt Rampensäue sind. Das sind irgendwie so Leute, die halt gerne im Rampenlicht stehen und irgendwie auf der Bühne gerne stehen. Aber du hast wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass man gute Kommunikation oder auch sowas wie Schlagfertigkeit auch lernen kann. Mhm. Was bringt dich oder was hat dich zu dieser Überzeugung gebracht, dass das nur so bedingt auch mit Talent zusammenhängt?
Ja, tatsächlich ich selber. Also ich bin jetzt auch kein extrovertierter Mensch, absolut keine Rampensau. Ich habe mir das auch antrainiert, ja, weil ich gerade aus der Schüchternheit heraus irgendwie lernen wollte, damit klarzukommen und das zu verbessern. Und ja, dann ist es ein bisschen eskaliert, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich bin definitiv der beste Beweis dafür, dass man das lernen kann. Klar tun sich extrovertierte Menschen leichter, auch beim Thema Schlagfertigkeit, auf der Bühne stehen. Aber lernen kann es jeder und sich verbessern, auf jeden Fall.
Ich finde es auch spannend, dass es relativ häufig vorkommt, dass Leute, die auf der Bühne stehen, privat eher introvertiert oder schüchtern sind. Und viele machen das, glaube ich, auch gerade aus diesem Gefühl heraus, weil wenn sie auf der Bühne stehen, dann sind sie ja maximal ausgeliefert und ist wahrscheinlich so ein Sprung ins kalte Wasser und man lernt das dann am schnellsten auch.
Ja.
Ja, ich habe auch bei mir das Gefühl, so, ich weiß nicht, vielleicht weil das auch so oft ein bisschen Hand in Hand geht, bei mir zumindest, so introvertiert sein als irgendwie Eigenschaft mit auch so einem sehr starken, immer so Overthinken. Und auf der Bühne muss ich halt so im Moment sein. Und deswegen passt es eigentlich doch wieder gut zusammen, weil ich da so aus mir rausgehen muss und dann eigentlich meinen Kopf ein bisschen abschaltet auf eine Weise, weil ich eben nicht hundertmal überdenken kann, weil ich sonst eben, wenn ich eher introvertiert bin, so das eben schon sehr, sehr viel immer durchdenke und so. Und das ist dann, eigentlich ist es wie so eine Pause für mich, auf der Bühne zu stehen.
Und man merkt, finde ich, dass man selber auch ein Stück weit Kontrolle hat, weil selbst wenn man einen Texthänger hat oder wenn einem was passiert, wovor man immer Angst hat, was irgendwie peinlich ist, habe ich irgendwann gelernt, es ist nur so unangenehm fürs Publikum, wie sie merken oder denken, dass es für mich unangenehm ist. Das heißt, das ist natürlich, das kann man jetzt nicht einfach wie auf einen Knopfdruck einschalten, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich habe jetzt einen Text vergessen, aber es muss ja mir nicht unangenehm sein. Und dann war es für das Publikum auch nicht mehr unangenehm. Also die finden das ja nur, die fühlen ja mit einem mit.
Ja,
also
ja,
die haben ja nur Angst, wenn es, oder finden es dann nur blöd, wenn sie merken, auch für den oder die auftreten, das ist gerade irgendwie doof.
Ja, ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Fehler passieren. Das ist immer die Frage, wie du damit umgehst. Also ich hatte das tatsächlich mal auf einer Hochzeit. Ich bin auch manchmal als Hochzeitsredner unterwegs und da hat dann irgendwie eine Freundin der Braut gesungen und hat den Text zwischendrin vergessen.
Ja.
Ein Profi singt dreimal lalala und ist dann wieder beim Refrain angekommen und die ist dann total ausgeflippt. Oh mein Gott, ich habe den Text vergessen, ich habe den Text vergessen. Und die Braut musste sie dann in der Trauung trösten. Und also Fehler passieren, entweder gleich überspielen, weil die meisten Leute checken es eh nicht, oder ist sofort wieder weg aus der Aufmerksamkeitsspanne draußen, aus dem Bewusstsein und fällt gar nicht weiter auf. Oder eben wirklich einfach irgendwie mit einem Witz einbauen. Ja.
Ich meine, deswegen hat, glaube ich, auch dieser Satz wahrscheinlich so gut funktioniert von der Slammerin, von der du erzählt hast, Janik, mit dem, es hat nicht funktioniert, bin immer noch aufgeregt so, weil das auf eine Weise ja mega, weiß ich nicht, so sehr, sehr selbstironisch und auch voll schlagfertig ist, zu sagen, wenn man als Publikum davon ausgeht, das ist spontan, dass sie nicht sagt, oh Gott, nein, Hilfe, ich bin immer noch aufgeregt, es hilft nichts anzusprechen, was mache ich jetzt? Sondern so, ja, okay. Sind nicht weggegangen. Ja, ich mache jetzt meinen Text so.
Das haben ja auch viele Comedians tatsächlich so als Backup sozusagen, wenn ein Joke nicht funktioniert. Also Nico Semsrott hat das mal gemacht, dann würde ich auf seinem Text so zu hart und streicht das durch.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
oder Sträter sagt manchmal so, da steht er halt so. Ne?
Ja,
also,
ja.
Und holt dann darüber den Lacher noch nach. Also solche Strategien sind natürlich schon ganz gut.
Also eigentlich alles Schlagfertigkeit. So.
Und das ist spannend, weil eigentlich, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel und da steht drin, dass sich Schlagfertigkeit eigentlich auch immer durch Spontanität auszeichnet. Und ich wollte deswegen wissen, ob das dann nicht ein Widerspruch ist mit irgendwie Leitfäden oder so. Mhm. Aber das haben wir gerade eigentlich widerlegt.
Also tatsächlich ist das, glaube ich, einer der größten Irrtümer über Schlagfertigkeit, dass man da super spontan sein muss, sondern je nach Kontext kannst du dir 2-3 Sätze vorher überlegen, weil meistens kommt man ja immer in sehr ähnliche Situationen und dann kann man eigentlich auch immer ein und dasselbe antworten. Also das funktioniert ziemlich gut. Mit ein paar Standardantworten für den jeweiligen Kontext kommt man super durch.
Hast du ein paar solcher Standardantworten, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst?
Habe ich immer wieder. Kommt natürlich wirklich auf den Kontext drauf an. Ja. Wie möchte ich reagieren? Das ist ja auch je nach Situation unterschiedlich. Also wenn ich Trainings habe für Servicekräfte zum Beispiel, können die natürlich nicht einfach so hart, wie sie wollen, zurückschlagen, sondern du bist ja für ein Unternehmen da und musst dann das Ganze freundlich einpacken. Während wenn du jetzt auf gleicher Ebene oder gerade im Freundeskreis, da kannst du die auch raushauen und den anderen komplett mundtot machen. Ne? Und je nachdem sind es natürlich Sätze, aber ich persönlich bin immer Fan davon, möglichst minimal zu reagieren. Und du musst ja auch immer überlegen, will ich jetzt einen offenen Fight? Mhm. Also will ich das jetzt weiter eskalieren lassen oder möchte ich quasi das Ganze jetzt einfach tot machen und wegpacken?
Mhm.
Das sind so Überlegungen, die man vorab mal haben sollte. Ja. Und je nachdem wird die Antwort eben auch unterschiedlich ausfallen. Manchmal tut es wirklich einfach ein Aha.
Ja, ja, ja,
stimmt.
Voll.
Und mehr braucht es gar nicht.
Gar nicht so noch mehr Angriffsfläche bieten.
Ja, ja,
sondern so,
genau.
Okay.
Natürlich kann man auch solche Sachen sagen wie, wundert mich jetzt nicht, dass das von dir kommt.
Ja.
Dann komme ich aber schon ein bisschen in die Fight-Situation. Ja, 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 ne? Da gehe ich schon auf die persönliche Ebene. So, kein Wunder, dass du sowas bringst. Und schon fordere ich den anderen vielleicht auch wieder heraus.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich kann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich per se gar nicht schlagfertig bin, weil wie gesagt, das ist auch ein Skill, den man so ein bisschen lernen kann, aber ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht so richtig in der Situation dann abwägen, will ich jetzt lieber mit einem Aha oder mit sowas bisschen härterem antworten, weil so, das ist wie so ein intrusiver Gedanke, dass mein Kopf dann sagt, sag jetzt so, selber, da lachen ja die Kälber. Also so, ich kann an nichts anderes mehr denken, als an so, edgy bad, selber, so. Und dann fällt mir gar nichts mehr ein.
Das fängt vielleicht so auswendig.
Aber deswegen wahrscheinlich auch auswendig. Ja, klar.
Also voll. ich habe mir einmal so einen Satz auswendig gemerkt. Ich muss ihn zum Glück nicht anwenden. Das ist jetzt auch kein schlimmer Satz, aber man soll nicht von sich auf andere schließen.
Mhm.
Und
es
geht eigentlich
spannend,
super, wenn irgendjemand irgendwie einen versucht zu beleidigen oder so. Denkst, was hast du da jetzt gemacht? So,
man soll, es ist natürlich schön, wenn man bei der anderen Person auch vielleicht so ein bisschen Unsicherheit schüren kann.
Ja.
Also es gibt so schöne Sätze, was fällt mir jetzt spontan ein, so, ja, ich verstehe, dass das aus deiner Perspektive so aussieht oder dass du das so siehst, weil das kann entweder heißen, okay, du hast eine andere Perspektive, das erkenne ich an, oder es heißt, naja, wenn ich nur deinen Wissensstand hätte, würde ich auch falsch liegen. Also das lässt dann so beim anderen wieder Unsicherheit da, wie meint er das jetzt? Und das ist immer von Vorteil, also, weil das ist ja meistens das, was mit verbalen Angriffen erreicht werden soll, dass man einen verunsichert. Und das einfach umzudrehen, solche Sätze, die jetzt nicht so klar sind oder auch so einfach irgendein buddhistisches Sprichwort einschmeißen, was eigentlich überhaupt keinen Kontext hat. Wir suchen ja immer nach Kontext. Also kannst du jemanden komplett aus der Fassung bringen, wenn du sagst, Konfuzius hat dazu mal gesagt und dann überlegt diese Person 3 Stunden, wie hat sie das jetzt denn gemeint?
Ja.
Sei nicht die Welle, lebe den Sturm oder
genau.
So. Genau. Einfach so spontan sowas.
Ja, genau. Man kann sich zur Not auch einfach ausdenken. Ja.
Du schaust aber, also beziehungsweise du behandelst sozusagen sowohl diese spontanen Kontexte als auch geplante Reden. Und manchmal bewertest du ja auch Reden von PolitikerInnen, habe ich mir auch mal angeschaut. Wer ist denn so aktuell der oder die schlechteste politische RednerIn, die man so kennt? Und welchen Tipp hättest du für diese Person?
Oh, das ist jetzt sehr schwer. Also tatsächlich finde ich Friedrich Merz rhetorisch sehr schwierig. Er hat zwar gewisse Vorteile tatsächlich auf seiner Seite bezüglich seiner Zielgruppe, die er anspricht, weil er doch als Macher und starker Mann rüberkommt. Andererseits finde ich es bei ihm und auch bei einigen anderen Bürgerlichen schon sehr schwierig. Also gerade wenn wir beim Thema Schlagfertigkeit sind, wer austeilen will, muss auch einstecken können, heißt es immer so schön. Und da hat man das Gefühl, austeilen sehr gerne, aber wenn Gegenwind kommt, dann bin ich plötzlich bei Mimi. Und das wirkt dann halt schnell unsouverän. Also wenn jemand den starken Mann spielen will, dann erwarte ich auch, dass er über gewissen Dingen drüber steht, das vielleicht mal kurz mit einem suffisanten Lächeln so weglächelt und sich denkt, ach, was soll's, was jetzt irgendein Grüner über mich sagt. Also das wäre das, was man eigentlich von Merz als starkem Mann erwarten könnte. Und da, finde ich, würde der dem, was er selber darstellen will, oftmals nicht gerecht.
Ja. Mhm. Aber trotzdem finde ich die Darstellung spannend, weil ich auch den Eindruck habe, dass in der Politik die Darstellung viel wichtiger ist als der Inhalt. Das kannst du wahrscheinlich auch so bestätigen, oder?
Also ich würde das ehrlich gesagt nicht mal auf die Politik beschränken. Überall, wo du aus dem streng Akademischen rausgehst und selbst da, also wenn du an Corona denkst, die Virologen, denen wir gebannt zugehört haben, das waren alles irgendwie coole Typen, die das Ganze so Sendung mit der Maus mäßig rübergebracht haben. Irgendjemand, der verkopft Zahlen, Daten, Fakten vorträgt, war da nicht drunter. Die gab es ja auch bestimmt und die waren vielleicht sogar kompetenter. Aber die haben uns nicht interessiert. Wir haben dann sogar Leute wie Streeck rangezogen, der eigentlich mit dem Thema Corona gar nicht direkt was zu tun hatte, aber er kam halt medial super gut rüber. Und das ist halt so das, was ich immer sage, Rhetorik, dieses wie du was rüberbringst, ist manchmal wirklich wichtiger. Also haben wir auch auf der Bühne, habt ihr sicher auch schon erlebt, es gibt Leute, da denkst du, dieser Text ist sowas von banal, aber der Vortrag ist so geil, den schaue ich mir gerne nochmal an, auch wenn er überhaupt nichts sagt eigentlich oder gar nichts Interessantes. Aber die Performance, so genial, ja, das holt dich einfach ab, selbst wenn du dir denkst, okay, inhaltlich hätte ich, gibt mir das jetzt gar nichts.
Ich würde sogar sagen, gerade bei Poetry Slam, weil eine Jury ja kaum Zeit hat, um über einen Text nachzudenken. Das heißt, was ist entscheidend für die Punktzahl? Die Wirkung. Und die Wirkung ist unmittelbar und entsteht ja durch die Art des Vortrags und nicht durch den Inhalt.
Richtig.
Ich würde auch sagen, es muss an den extremen Grenzen sein, dass der Inhalt was ausmacht. Entweder wenn man den Inhalt besonders gut findet, dann so impulsiv, oder wenn man es so komplett daneben findet, so, dann macht es natürlich was. Aber ich glaube, das, was einen als erstes erstmal mitreißt und überhaupt einen in Erwägung ziehen lässt, ob man diesen Text mochte, ist, wie sehr einen die Redeweise gepackt hat und so.
Richtig. Ja. Und das ist im Alltag auch oft so, dass du bestimmte Menschen, die dich einfach überzeugen, ja, also Überzeugung funktioniert, weil wir lassen uns von Menschen überzeugen, nicht wirklich von Sachargumenten. Das ist auch mit der Grund, warum diese ganzen Hilfsorganisationen für die dritte Welt dann oftmals jetzt Patenschaften für Kinder verkaufen, weil da gibt es ein Gesicht. Und damit identifizierst du dich ganz anders, als wenn du einfach nur weißt, du hast jetzt irgendwie 200 Euro an irgendeinen Ort in Bangladesch überwiesen. Also na, das macht einen Unterschied. Und tatsächlich ist dieses Menschliche immer im Vordergrund. Und wer menschlich überzeugen kann, ja, das ist zum Beispiel etwas, weil wir es von Politikern hatten, Robert Habeck, so sehr ich ihn jetzt einerseits schätze, ich finde, für die breite Masse hat er halt echt rhetorisch ein Problem, dass er zu viel erklärt, zu viel argumentativ unterwegs ist und die Leute zu wenig emotional packt. Also es ehrt ihn einerseits, dass er nicht populistisch ist, andererseits lässt er dadurch Potenzial halt liegen, was du mit so ein bisschen, bisschen mehr Power und bisschen weniger sachlich differenziert eher rüberbringst. Es ist vielleicht auch ein Problem unserer Zeit, dass das einfach mehr gefragt ist, dass Populisten und Populistinnen automatisch Auftrieb haben, weil das jetzt nochmal stärker auch durch die Tiktokisierung und so weiter, wir hören gar nicht mehr so furchtbar lange zu, die Aufmerksamkeitsspanne ist noch kürzer als früher und von daher kommt es noch mehr drauf an. Also wenn Anfang und Schluss noch enger zusammenliegen, bleibt weniger Zeit für Inhalte in der Mitte, weil eben dieser Anfang und der Schluss, ja, Anfang ist dieser erste Eindruck, Schluss, was bleibt hängen vom Text, das ist ja auch bei Poetry Slam so, habe ich oft schon von KollegInnen gehört, dass irgendwie so sagen, ja, den Text fand ich schon immer ganz gut, der macht mir Spaß, aber dann habe ich am Ende noch was dran geklatscht, so drei Zeilen, das moralische Ende, damit das bei den Leuten hängen bleibt und sie mir auch gute Punkte geben und das funktioniert.
Ich glaube auch, es ist so eine Frage dessen, was man überhaupt leisten kann. Also sowohl jetzt bei einem Slam-Auftritt als auch zum Beispiel jetzt eben bei dem Beispiel von, also in der Politik so, weil ich den Eindruck habe, Robert Habeck versucht da sehr so idealistisch ranzugehen und alle, er versucht so eine gute Struktur zu haben, dann versucht er seinen Punkt zu machen, dann versucht er auch noch alle Punkte inhaltlich zu belegen und gleich noch zu argumentieren, warum jetzt das auch noch irgendwie plausibel ist von den Quellen her so. Und ich glaube, das kann man in dem Moment einfach gar nicht leisten, sondern das müsste jemand dann einfach selber recherchieren, so woher er das hat oder keine Ahnung. Und ich glaube, so ein Zwischending wäre ja zu sagen, man belegt das alles nicht selber innerhalb der Rede, aber man fängt auch nicht an zu lügen und lauter Falschinformationen zu verbreiten. Also so das Zwischending ist vielleicht das Einzige, was man da so leisten kann, um trotzdem Leute zu erreichen. Und da denke ich mir, müsste vielleicht von außen, ist jetzt sehr weit gedacht, viel mehr abgenommen werden von der Verantwortung innerhalb der Rede dann, indem zum Beispiel da direkt viel mehr mit Faktenchecks erarbeitet wird oder so und nicht mehr Politiker überhaupt sich darauf verlassen können, entweder das ausführen zu müssen, wenn sie glaubhaft sein wollen, oder es halt irgendwas vom Himmel zu erfinden. So.
Ja, in der Politik geht es halt nicht um Wahrheit und das sage ich jetzt nicht aus so einem populistischen Sinne, sondern de facto ist ja Politik erstmal Mehrheiten zu gewinnen. Ja. Und das schafft man mit irgendwie Macht, und wenn eine Strategie besser geeignet ist, mehr zu finden, als sie weit zu sagen, dann wird es angewendet. Das ist ja einfach das, wie es halt funktioniert. So.
Ja, aber ja. Ganz allgemein habe ich eben den Eindruck, also dass, wenn ich so mit Leuten zu tun habe, mit Teilnehmern in Rhetorikseminaren oder auch Menschen, die zum Coaching kommen, dass so überschätzt wird, wie wichtig Inhalte eigentlich sind oder eine gute Argumentation. Also ich finde immer, es ist die Basis, die man haben sollte, ja. Wenn man redlich ist, aber alleine nützt es halt auch nichts. Ja. Weil wenn du es nicht gut vorträgst, vielleicht noch so ein Zittern in der Stimme oder die Stimme geht am Ende des Satzes so ein bisschen nach oben,
ja.
Dass alles wie so eine Frage klingt. Und du weißt gar nicht, ist das noch eine Aussage?
Ja.
Ja, dann ist es halt auch nicht überzeugend.
Was ich jetzt aber spannend finde, ist, dass du nämlich nicht nur ja Rhetoriktrainer bist, sondern du bist ja auch Autor. Also du interessierst dich im besten Fall dann auch für Inhalte.
Ja.
Das wollte ich dir fragen. Also sind es getrennte Bereiche für dich, Rhetorik und Literatur? Und inwiefern ist das Schreiben für dich auch dann trotzdem inhaltlich auch relevant oder eine besondere Ausdrucksform?
Ja, ich finde es schon schön, mich mit bestimmten Themen, die mir halt so aufstoßen oder die mir im Alltag begegnen, auseinanderzusetzen. Habe ein ganzes Buch geschrieben über die Vaterschaft. Das war halt da so für mich damals das prägende Thema irgendwie in der Zeit. Und ja, natürlich fließt da die Rhetorik mit ein, aber an sich ist es halt einfach schön, sich da an Inhalten abzuarbeiten. Andererseits ist es eben auch wieder eine gute rhetorische Übung, auf der Bühne zu stehen. Ich finde es schön, wenn ich über Rhetorik rede, dass ich halt nicht nur Seminare mache, sondern eben auch selbst vor Leuten stehe und was erzähle und da auch selber manchmal Dinge ausprobiere. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich mich einfach mal irgendwie, in München war das beim Open Mic, da habe ich mir einfach mal vorgenommen, für die 6 Minuten Zeit, die ich habe, nehme ich mir nichts vor, kein Thema, keine Inhalte, bin auf die Bühne und es war wirklich furchtbar, aber also kriegst du da kein Geld bei diesen Comedy Open Mics, von daher war es mir vollkommen wurscht, ehrlich gesagt, und es war eine coole Erfahrung, trotzdem, dass 6 Minuten irgendwie rumgehen, selbst wenn du nicht weißt, worüber du reden willst und spontan auf der Bühne anfängst.
Das ist eigentlich das beste Training so gegen Lampenfieber und alles, weil du merkst halt so,
ich hatte das
nicht.
Das auch mal, beim U20 Slam in Erlangen hatte ich im Finale keinen Text. Und dann, also ich habe mir zumindest vorgenommen, ich probiere Elfchen zu improvisieren, weil das ja eine feste Struktur hat und habe mir vom Publikum Begriffe geben lassen und da habe ich versucht, Elfchen draus zu basteln.
Oh.
Und das Schöne daran war, dass selbst wenn es inhaltlich nicht gut war, hat es irgendwie Spaß gemacht, weil das Publikum irgendwie beteiligt war. Aber da habe ich mir zumindest ein bisschen eine Vorgabe gemacht, also so ganz blank auf die Bühne zu gehen, weiß ich nicht, ob ich mir das
trauen zutrauen würde. Hast du
gewonnen? Nein, ich habe nicht gewonnen. Ja.
Findest du, dass Slam ein gutes Format ist, um zu lernen, besser zu kommunizieren oder zu reden?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Es hat aber auch seine Grenzen. Also Slam hat einerseits die Möglichkeit, dich für 5 bis 7 Minuten auszuprobieren. Das ist super.
Mhm.
Auf der anderen Seite habe ich so gemerkt, als ich das erste Mal vom Slam weg bin auf offene Bühnen oder Comedy-Bühnen, dass du halt viel mehr selber verantwortlich bist für das Ganze. Also im Slam, finde ich, macht die Moderation sehr, sehr viel. Das Publikum wird aufgewärmt, es wird vorbereitet, du wirst angekündigt, hinterher werden Punkte eingeholt und das alles und du bist halt nur für diese 5 Minuten verantwortlich. Wenn du so auf eine Bühne geschmissen wirst, entweder bei einer Gala, wo du irgendwo gebucht bist oder halt bei so einem Open-Mix-Show und vor dir ist irgendwie orientalischer Säbeltanz dran und dann musst du halt selbst das Publikum warm machen, mit dir bekannt machen, erstmal wieder auf Comedy oder was auch immer du halt machst, einstimmen und das ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Von daher, Poetry Slam ist ein guter Einstieg, aber wenn du so die wirkliche Kunst, ein Publikum so für dich einzunehmen, dafür ist Poetry Slam zu gut moderiert.
Das heißt, dann sollte man lieber Sachen machen, wo man weniger, also wo man mehr improvisieren muss.
Wo man selber mehr arbeiten muss drumherum. Ja.
Ja.
Also auch so eine Stand-Up-Comedy, wo es immer passieren kann, dass jemand meint, der ist witziger als alle auf der Bühne und was reinruft oder was auch immer. Ja.
Ja, das stimmt, weil bei Slams so, es ist so ein Bonus, wenn man eine gute Verbindung zum Publikum aufbaut und da so in der Anmoderation Arbeit reinsteckt. Aber es gibt auch Texte, die funktionieren einfach nur mit Hallo und dann Titel und Text und dann vorbei. So.
Genau.
Es geht auch.
Aber es gibt auch Leute, die genau das mögen, dass sie eben nicht improvisieren müssen.
Ja, sondern
die haben einen Text, die können sich darum richten, die wissen, der funktioniert und das verstehe ich auch. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch beiden? Mögt ihr das, dass ihr einen Text habt, woran ihr euch halten könnt? Oder wollt ihr auch mal so ein bisschen improvisieren und habt Spaß am Auftreten und der Auftritt ist wichtiger als der Text eigentlich?
Oh, das kommt eigentlich schon vor, dass der Auftritt auch mal wichtiger ist als der Text, wenn es einfach Spaß macht. Also gerade nachdem ich jetzt lustige Texte mache, ist es auch sehr schön, wenn du merkst, das Publikum steigt ein, geht in Resonanz, dann weicht man auch mal vom Text ab und erzählt irgendwas anderes mit rein, wenn noch ein bisschen Zeit übrig ist. Das ist schon auch ganz nett. Also ich mag es auch einfach, klar, mag ich es den Leuten auch bestimmte Themen rüberzubringen und sie da irgendwie dafür einzunehmen. Aber ich mag es auch manchmal einfach, wenn sie lachen.
Ich glaube, bei mir ist auch so, dass es, so der Text halt so die Grundlage ist, die ich mitbringe. Und ich es aber schon, also mir der Auftritt deswegen wahnsinnig wichtig ist, weil das ja dann auch mein Gefühl des Abends ist. Und ich glaube, ich arbeite deswegen sehr gerne mit Anmoderationen, manchmal auch mit ausführlicheren Anmoderationen, die manchmal auch ein bisschen vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so zum Schmunzeln bringen dürfen oder zumindest so, dass die Leute schon ein Gefühl von mir bekommen. Mhm. Weil, gerade weil ich eben keine lustigen Texte mache, sondern eher ernstere Texte oder so, oder auch sehr persönlich ernste Texte, ist es mir wichtig, dass ich nicht einfach eine komplett wildfremde Person bin, die sich hinstellt, über ihre psychischen Probleme spricht und wieder geht, weil dann nicht mehr so, warum sollen die Leute sich das gerade anhören? Sondern auch wenn es nur 30 Sekunden sind, will ich versuchen, den Leuten schon ein Gefühl von mir als Person zu geben, damit sie sind, und von der Person höre ich jetzt was über ihre psychischen Erkrankungen und das höre ich mir jetzt gerne an, so. Oder im besten Fall, dass ich vielleicht irgendwie sogar eine Anmoderation habe, wo die schon so sogar mal irgendwie schmunzeln oder so, dass auch, um das so ein bisschen aufzulockern und so denen das Gefühl zu geben, das ist unser gemeinsamer Abend. Ich bin auch froh, dass ich das mit euch teilen darf, so. Und dann ist das eine ganz andere Haltung, mit der Leute, glaube ich, das anhören. Mhm. Und das kann dann auch viel berührender sein, als so dieser Text runtergespult. Keiner weiß, handelt er von mir, handelt er nicht von mir, ist egal, so und vorbei. Ja.
Bei Stand-Up-Comedy und lustigen Slam-Texten ist vielleicht auch das Rezept für Sachen, die gut funktionieren. Also vor allem bei Stand-Up-Comedy würde ich sagen, man soll möglichst einstudiert spontan sein. Ich glaube, das funktioniert am besten, dass die Leute denken, es ist spontan, aber in Wahrheit ist es einstudiert. Also das, was wir auch vorhin eigentlich schon hatten. Ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Erfolg bei Comedy. Die Leute finden das ja lustig, wenn sie denken, der oder die hätte sich spontan ausgedacht.
Ja, wobei es das ja auch schon so häufig gepasst in der Comedy, dass man so mit Crowdwork anfängt. Mhm. Manche übertreiben es da komplett, aber so ein bisschen einfach mit dem Publikum interagieren und mal schauen, was da so passiert. Das finde ich schon auch mal sehr nett, weil das ist so ein Connecting. Also ich habe so die ersten paar Male gemerkt, wo ich einfach Texte bei irgendwelchen Mixshows gelesen habe, ohne dass du dich selber dem Publikum vorstellst, mit dem Publikum warm wirst. Es ist echt verdammt hart, egal ob lustig oder ernst. Also wenn du nicht diese bereitete Bühne hast, die du bei Poetry Slams hast, wo der Moderator, die Moderatorin das schon so vorbereitet hat, sondern wirklich einfach dahin gehst und dann so anfängst und die wissen nicht, was kommt, sind nicht auf Slam direkt speziell eingestellt, dann kann das echt böse in die Hose gehen, selbst mit einem richtig, richtig guten Text. Also du merkst schon, wie weit dieses Connecting erstmal ganz entscheidend ist, dass sie dich erstmal mögen oder interessant finden zumindest und dann erst kannst du dazu wechseln.
Ja, das heißt, wenn du so improvisierst, paar Strategien irgendwie an, machst du das aber auch in deinen Texten? Also wendest du bestimmte Kommunikationsstrategien ein, dass du überlegst, was ist meine Message zum Beispiel, wie ich die rüberbringe? Oder bist du da sehr frei und schreibst drauf los und hast Spaß daran, irgendwie zu überlegen, welche Richtung es geht?
Also der erste Schritt ist schon relativ frei und chaotisch, das mal zu schauen, wo es hinführt. Natürlich arbeitet man dann nachher nochmal drüber und kann sich auch überlegen, ja, passt das hier oder doch lieber ein bisschen weiter hinten? Habe auch manchmal festgestellt, es gibt bestimmte Witze, wenn die Leute weiter im Text drin sind, kannst du die machen. Zu Beginn ist es schwer. Ich hatte auch mal so einen Text, da kam irgendwie der VW-Diesel-Skandal mit vor, wo ich dann so irgendwie was gesagt habe von wegen, ja, die wurden ja damals unter Adolf Hitler gegründet, Volkswagen. Das heißt, es ist nicht ihr erster Gasskandal. Und der kam halt sehr früh im Text. Und da habe ich richtig gemerkt, wie ich die Leute verliere, weil der Witz sehr hart ist und zu früh kommt. Wenn der weiter hinten kommt und sie schon vorher gelacht haben, bei harmloseren, dann nehmen sie ihn. Wenn der halt gleich der erste Joke zum Einstieg ist, dann merkst du so richtig, uff.
Ja. Ich denke mir gerade auch, ich glaube auch, wenn man noch nicht so ein gutes Gefühl für die Person bekommen hat, die den da gerade fällt. Für mich macht das einen riesigen Unterschied. Aber ich weiß, also von meinen Freunden finde ich manchmal die härtesten Witz irgendwie lustig so, solange die jetzt nicht, keine Ahnung, diskriminiert sind oder so. Aber weil ich weiß, mit welcher Haltung die den generell erzählen. Mhm. Und wenn ich weiß, wenn ich noch nicht weiß, ob es eine Person ist, die generell, die haben halt den Holocaust verharmlost, dann kann ich dann noch nicht drüber lachen, weil ich erst dessen mir sicher sein muss, auf welcher Basis das so passiert.
Ja. Da sind wir wieder beim Thema Eindruck und wie wichtig das ist, wie man erstmal ankommt.
Auch so Vertrauen zu gewinnen erstmal beim Publikum, so, dass man das nicht missbraucht für irgend so eine seltsame Message, sondern das
Wir haben schon gesagt, dass du ja nicht nur auftrittst, sondern auch veranstaltest. Also du bist Vorsitzender des Kulturschockvereins, wie gesagt. Und ich habe es erwähnt, das ist der größte Veranstaltungsverein eigentlich in Franken für Poetry Slam. Und da muss man sich ja eigentlich schon auch ganz gut auskennen mit Poetry Slam, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Quizfragen vorgestellt, um dich zu testen, ob du dich in der wundersamen Welt des Poetry Slam auch auskennst. Ich muss einen Dank aussprechen an die Facebook-Seite Unnützes Slam-Wissen. Bernhard Hofmeister und Johannes Fleur. Die haben uns für ein, zwei Fragen, da habe ich mir da Inspiration geholt. Und es ist auch ein bisschen aufgebaut wie ein Slam. Es sind nämlich 10 Fragen und pro Frage kriegst du einen Punkt. Oh. Das heißt, am Ende wirst du wissen, welche Wertungstafel wir dir quasi hochhalten würden. Aber ich glaube, manche Sachen muss man auch vielleicht mal raten. Wir sind gespannt, was auf dich zukommt.
Leg mal los.
Ja, also Frage Nummer eins. Poetry SlammerInnen sind ja schon bekannt für ihre sehr skurrilen und lustigen Buchtitel. Beispielsweise fällt mir da das Buch Breaking Dead.
Von wem ist das denn?
Von Oliver Walter ein.
Wurde schon erwähnt über die Vaterschaft.
Genau. Ja. Und gewinnen dann auch mit diesen Titeln immer wieder den Preis für den ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres auf der Leipziger Buchmesse. Also den Preis gibt es tatsächlich. So, ich habe jetzt vier Titel. Mhm. Welcher dieser Titel hat den Preis aber nicht gewonnen? Ist es Nummer A? Hinfallen ist wie anlehnen, nur später, von Sebastian 23. Mhm. Oder Aufgeben ist keine Lösung, außer bei Paketen, von Patrick Salmon und Quichotte. Oder Titel fehlt, ist aber entschuldigt, von Jan König. Oder Wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht, wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht, von Thomas Spitzer.
Vielleicht müssen wir auch.
Ich bin mir sehr sicher, dass Thomas Spitzer den Preis damals gewonnen hat. Das war die Zeit, wo er, glaube ich, auch noch selber geslammt hat. Ja. Und ich glaube, da habe ich ihn auf der Bühne noch irgendwo getroffen. Da bin ich mir sehr sicher, dass er den gewonnen hat. Ich würde jetzt spontan sagen, Nummer 2.
Von Patrick Salmon und
Quichotte.
Die sind sehr erfolgreich tatsächlich unterwegs bei dieser Kategorie.
Ja.
Die haben den, glaube ich, schon mehrmals gewonnen. Beziehungsweise deren Witze sind immer gleich aufgebaut. Also die haben den dafür gewonnen, ja.
Ah, okay.
Ja. Nee, tatsächlich nicht gewonnen hat Jan König mit Titel fehlt, ist aber entschuldigt.
Ah, okay.
Ja, ist vielleicht auch nur für Leute, die noch in der Schule irgendwie sind, präsent, ich glaube. okay, zweite Frage. Ja. Es gibt ja ein sehr berühmtes Slam-Video, One Day Baby von Julia Engelmann. Und dieses Video überschreitet bald die 15 Millionen Marke. Oh. 15 Millionen Klicks, ja. Das heißt, fast alle Menschen aus der Poetry Slam-Szene kennen eigentlich den Text und das Video, aber wie beginnt Julia Engelmanns legendärer Auftritt beim Hörsaal-Slam in Bielefeld? Was sagt sie als erstes? Ich nenne dir vier Optionen. Mhm. A. Ist der erste Satz, puh, ich studiere in Bremen, bei uns ist der Hörsaal viel hässlicher als bei euch. Ist der Satz B, hallo, ich bin allerdings keine Tänzerin. C. Grüßt euch, ich bin Julia und mega nervös. Oder D. Ich fange jetzt einfach mal an. Du darfst jetzt natürlich auch, du könntest auch bewerten, was wäre denn rhetorisch der beste Einstieg von diesen Optionen. Wahrscheinlich nichts davon so ideal.
Was hätte
so
ihr Einstieg sein sollen?
Den ersten finde ich noch ganz sympathisch, muss ich sagen. Mit dem Hörsaal, der schöner wäre als der in Bremen, weil man sich da so, die Klischees, die man von Bremen hat, dann irgendwie so stimmt. Ich hatte mein Rhetorikseminar in Bremen, der Bahnhof schon, also wirklich dagegen liebst du den Nürnberger Hauptbahnhof. Total. Nee, vielleicht war es das tatsächlich.
Ja, tatsächlich nicht. Es war, hallo, ich bin allerdings keine Tänzerin. Also das, was irgendwie sehr zufällig wirkt. Und das Spannende ist, wenn man das Video sieht, man weiß eben auch den Kontext nicht. Ja. Es kann sein, dass sie sich auf die Moderation davor bezieht oder auf das Lied, mit dem sie irgendwie einläuft auf die Bühne. Aber ich finde, es ist nicht ersichtlich, warum sie das sagt, oder? Nee. Ich weiß nicht, ich hab's mir noch mal angeguckt, tatsächlich nur das Intro und danach wollte ich noch nicht mehr. Aber genau, hallo, ich bin allerdings keine Tänzerin. Ja, so macht man vielleicht
Danke,
auch einen erfolgreichen Anstieg.
Okay, Frage Nummer 3. Mit insgesamt 7 Einzügen hält der Poetry Slammer Daniel Wagner den Rekord für die meisten Finalteilnahmen im Einzelwettbewerb der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften. Aber wie viele Texte hat Daniel insgesamt auf deutschsprachigen Meisterschaften gelesen? Sind es A. 15, B. 24, C. 33 oder D. 42?
Das wirklich Schlimme ist, er hat mir die Zahl mal genannt.
Oh. Eigentlich bist du qualifiziert.
Eigentlich müsste ich jetzt wissen, aber 7-mal im Finale, das heißt mit Vorrunde, Halbfinale, Finale sind das ja schon 3 Texte. Also gut, man darf im Stechen dann erst wiederholen, da war er auch 2-mal. Das heißt, er hat ja mindestens 21 Texte schon bei diesen 7 Malen gebraucht. Von daher ist die erste Option raus. Und 42 finde ich fast ein bisschen. 42 klingt so nach Douglas Adams so ausgedacht. Ich würde mal die zweithöchste Option nehmen. Was war das? 33?
33. Ja. Ja, das ist richtig.
Ja. Oliver White hat auch Philosophie studiert. Ich glaube, das war der Douglas Adams tatsächlich hint.
Sehr gut. Du hast deinen ersten Punkt.
Yeah. 33 Texte auf Meisterschaften. Ich habe nicht mal 33 Texte.
Keiner hat 33 Texte
auf Meisterschaften.
Waren die alle von ihm? So hat man das mal überprüft?
Ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile, hat das ein Level erreicht, wo das kein Mensch mehr überprüfen kann. Er kann doch permanent wiederholen.
Da muss so eine Verschwörungstheorie schon dazu geben, so wer seine Texte schreibt. So irgendwie so ein kleines Team von, weiß ich nicht.
Ja. Okay. Wir hatten ihn vorhin schon erwähnt, Sebastian 23 ist einer der bekanntesten Poetry Slammer, der auch schon mehrere Kabarettpreise gewonnen hat. Und wie du vielleicht weißt, manche dieser Kabarettpreise haben auch ein paar eigenwillige Namen, sag ich mal. Und Sebastian 23 hat in seinem Pressetext tatsächlich einen Kabarettpreis erfunden, den es nicht gibt. Okay, welchen Kabarettpreis hat Sebastian 23 in seinem Pressetext erfunden? A. Die St. Ingberter Pfanne. B. Den Rostocker Kockenzieher. C. Die Tuttlinger Krähe. Oder D. Den Kloppenburger Klappklotz.
Also ich weiß definitiv, dass es 1 und 3 gibt. Von daher würde ich sagen,
50-50-Joker ist das jetzt quasi.
Die vierte Option.
Ja. Vielleicht hat mein Lachen mich auch verraten. Ich finde es wirklich sehr lustig.
Es war wirklich lustig, das alles voll seriös vorgelesen und dann gesagt, der Kloppenburger Klappklotz.
Ja, das ist auch irgendwie sehr.
Es gibt so auch von Thorsten Sträter so irgendeine Nummer, wo er auch für so einen Kabarettpreis den gewonnen hat und die rufen ihn an und sagen ihm das und er hat gesagt, er hat gleich wieder aufgelegt, weil er gedacht, das verarscht ihn jemand. Weil sowas gibt's nicht.
Ich weiß auch nicht, wie die dazu kommen. Also das sind ja, alles, nee, nicht alles, aber viel Küchengeräte dann, ne? Korkenzieher, Pfanne. Naja, das ist nur meine eigene Welt.
Wir hatten es ja vorhin schon von Politik und Poetry Slam und es gibt ja auch einige Poetry Slammerinnen, die auch politisch aktiv sind. Und die nächste Frage ist, welcher der folgenden SlammerInnen stand noch nie auf einem Listenplatz für den Einzug in den Bundes- oder irgendeinen Landtag? Jean-Philippe Kindler von der Partei Die Linke, Robin Meser-Roche von der SPD, Carmen Wegge von der SPD oder Theresa Sperling von den Grünen?
Ich weiß, dass Theresa zumindest mal fürs BürgermeisterInnenamt kandidiert hat. Ich weiß, dass Carmen wieder im Bundestag ist, glaube ich. Robin Meser-Roche sagt mir auch was, dass er bei einer Partei ist. Von daher würde ich fast sagen, Schofi Kindler weiß ich zwar, dass er mit der Linken sympathisiert oder so. Ich meine, ja gut, er ist Kabarettist und Poetry-Slammer. Was bleibt ihm anderes übrig, wenn er nicht grün sein will als das? Nee, aber ich glaube, kandidiert hat er noch nicht.
Ja, nee, ja. Absolut richtig. Ich habe auch keine Ahnung, ob er bei den Linken ist.
Er arbeitet im Bundestag für Heidi Reicheneck. Tatsächlich.
Oh, okay.
Ja, aber er selber hat nie kandidiert. Okay. Also zumindest meine 5-sekündige Google-Recherche hat es nicht ergeben.
Okay.
Genau, mit Robin Meser-Roche, der ist bei der letzten Wahl 21 eingezogen in den Bundestag und kurz vor der Wahl hatte ich tatsächlich einen Auftritt mit ihm. Der ist sehr lange nicht aufgetreten und dann tatsächlich für den Wahlkampf ist er nochmal in seinem Wahlkreis bei Johannes Elster aufgetreten und mir wurde erzählt, dass er mit einem Text super erfolgreich war und alles rasiert hat. Und er hat diesen Text nochmal gemacht und ist total gebombt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war auch spannend, dass Texte irgendwie ihre Wirkung vielleicht dann doch auch verändern. Genau,
das ist aber wirklich so. Also, dass Texte irgendwie nicht mehr aktuell sind oder ich meine mal mir was Indoor-Spielplatz, wenn ihr den sicher kennt. Mit dem hatte ich irgendwie eine Finalquote von, ich glaube, fast 90%. Also das war der erfolgreichste Text, den ich jemals geschrieben habe. Aber irgendwann hat er mir selber nicht mehr so den Spaß gemacht. Weil wenn du ihn immer vorliest, ich wurde dafür allein auf Touren eingeladen für diesen Text sozusagen. Und wenn du immer weißt, okay, jetzt muss ich den wieder machen, irgendwann fühlst du es nicht mehr.
Aber hat das Publikum den noch gefühlt? Weil das ist ja manchmal schon noch der Fall, dass es funktioniert.
Und nicht mehr so. Also wenn ich ihn nicht fühle, fühlt ihn auch das Publikum nicht mehr. Da sind wir wieder im Bereich Rhetorik. Ne? Wenn ich es nicht glaube, dann bringt der Text auch nichts. Also das hatte ich auch schon tatsächlich. Hatte ich mal in Ansbach, da war ich beim Highlander und hatte Startplatz 1 und habe mir gedacht, gut, das war es ja eh schon. Und habe dann so einen reinen Spaßtext gemacht, Jochen kochen. Ja, ist ein totaler 0815 Gaga-Text, aber ich hatte so viel Spaß, mir hat dann am Schluss ein Punkt fürs Finale gefehlt bei einem Highlander mit einem echt komplett durchschnittlichen Lesebühnentext, weil ich so viel Spaß hatte und das hat sich halt übertragen auf die Leute.
Stimmt.
Ja, eben, also ich weiß nicht, mir ist es einmal passiert mit einem Text, so ich war, okay, ich lese den jetzt vor, das ist ein bisschen älter, egal, kann ich machen. Und so während ich den gelesen habe, ich hatte den so ein paar Monate nicht mehr gemacht, ich habe es fast nicht geschafft, den fertig zu lesen, weil es sich so falsch angefühlt hat. Ich habe so, das ist es nicht mehr. Ja. Und natürlich merkt es das Publikum, wenn man auf der Bühne steht, sich denkt so, oh mein Gott, ich will hier wieder weg.
Ja.
So.
Ja gut, zurück zur Frage. Genau, und Carmen Wegge war im Bundestag und Theresa Sperling, ich wusste nicht, dass sie Bürgermeisterin werden wollte, aber sie hat in Niedersachsen kandidiert für die Landtagswahl bei den Grünen. Genau, ist nicht wirklich mit großem Abstand nicht gewählt worden, aber sie ist jetzt ja Europameisterin im Poetry Slam, was finde ich cooler ist, als im niedersächsischen Landtag zu sitzen.
Es bringt ein bisschen weniger Geld und Einfluss, aber cool ist es trotzdem.
Nächste Frage. Im Jahr 2016 wurde Poetry Slam in Deutschland zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Da sind wir alle sehr stolz drauf. Was wurde im selben Jahr wie Poetry Slam in diese Liste aufgenommen? War das A, die deutsche Brotkultur? B, das Wunsiedler Brunnenfest, C, das deutsche Brieftaubenwesen oder D, die handwerkliche Fertigung vorpommerscher Fischerteppiche.
Also tatsächlich hat bei mir irgendwas geklingelt gleich am Anfang bei Brotkultur.
Ja, es ist im immateriellen Weltkulturerbe aufgenommen, aber nicht im gleichen Jahr.
Ja, das hätten wir vielleicht dazu sagen sollen. Die sind alle im immateriellen Welt. Das finde ich nämlich so lustig daran, weil ich war so, bis ich heute für diese Sendung recherchiert habe, ich war so, boah, mega cool, ey, Slam, so ist immaterielles so Weltkulturerbe, so. Ja, neben der deutschen Friedhofskultur und lauter so Sachen noch. Ja, also die sind alle.
Und jetzt sieht man ja die handwerkliche Fertigung vor Pompra Fischer Teppiche, ohne das diskreditieren zu wollen, aber ich dachte, dass wir ein bisschen cooler sind als die.
Ich hab's auch gehofft, aber nee.
Wir sind nicht wichtiger, queer gesehen. Oh. Naja, das Ego ist vielleicht auch manchmal gut, dass es ein bisschen gebremst wird.
Ja, also so. Ich würde sagen, du kriegst noch eine zweite Chance, weil das war missverständlich erklärt, also zwischen den drei.
Okay. Also im gleichen Jahr wie Poetry Slam, was wurde aufgenommen? Das Wunsiedler Brunnenfest, das Brieftaubenwesen oder die Vorpommerschen Fischer Teppiche 2016?
Brieftaubenwesen klingt zu allgemein, das wurde bestimmt schon viel früher aufgenommen. Ich nehme mal B.
Das Wunsiedler Brunnenfest, ja, das ist richtig.
Ja.
Ich weiß nicht, aber tatsächlich, Brieftaubenwesen wurde erst 2 Jahre später aufgenommen.
Ah, okay, ich hätte gedacht, das ist
ewig. Wir waren irgendwie wichtiger als die Brieftauben.
Ja, immerhin. Traditionsreich auf jeden Fall.
Aber die deutsche Brotkultur war gleich als allererstes. Ich glaube, also als das eingeführt wurde mit dem immateriellen Kultur, war das gleich dabei. Also ich meine, klar, Brot.
Ja.
Ja. Okay, dann gehen wir ganz zu den Wurzeln des Poetry Slam. Und zwar der Erfinder Mark Kelly Smith, also von Poetry Slam, der Erfinder, wann ist ihm die Idee für die Bezeichnung des Formats gekommen? Also was hat er da gerade gemacht? War das A, beim Fernsehen, B, im Theater, C, beim Einkaufen oder D, im Schwimmbad?
Also das kann man jetzt nur random raten. Ich glaube nicht, dass es im Theater war, das wäre irgendwie so langweilig. Schwimmbad. Was war es noch? Einkaufen und?
Beim Fernsehen.
Beim Fernsehen klingt
auch so. Also beim Fernzusehen.
Ja, das klingt aber auch banal. Also, dass er irgendwas sieht, was ihn angesprochen hat. Nee, es muss schon, ich sag Schwimmbad.
Nee, es war tatsächlich beim Fernsehen, weil es heißt ja Poetry Slam und Slam ist ja auch ein Begriff, den man aus anderen Wettkämpfen kennt. Also also meinen Informationen zufolge hat er da gerade Baseball geschaut und da gibt es ja auch diese Begriffe mit Slam.
Okay.
Genau. Ja, weil das ja eigentlich nur Schlagen, zertrümmern und so. Genau. Oh. Ja, das war da die Inspiration.
Achte Frage. Welche Person gewann im Jahr 2007 mit nur einem einzigen Text die deutschsprachige U20-Meisterschaft im Poetry Slam? War das A. Julian Heun, B. Lara Stoll, C. Blö Brode oder D. Fee Brembeck?
Wann?
2007.
Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass... Fee, das war, das haut alterstechnisch, glaube ich, nicht so ganz hin. Julian Heun, 2007, ja, das könnte sein. Ja, ich sag mal Julian.
Ja, das ist völlig richtig. Ah. Und ich dachte mir zuerst so, oh, das ist ja keine große Kunst mit einem Text, aber eigentlich ist es mal spannend, eine Meisterschaft zu haben, wo wirklich nur ein Text vorgetragen werden kann, weil dann müssen ja alle den besten Text nehmen. Es wird ja eine super Qualität sein und dann ist der beste Text ja trotzdem sehr, sehr gut, weil er hat sich gegen sehr viele andere beste Texte durchgesetzt. Ja. Also vielleicht wäre das eigentlich mal wieder auch insofern interessant, weil beim Poetry Slam Finale ist es ja so, dass man in der Regel den drittbesten Text macht, weil es gab schon Vorrunde und Halbfinale. Das heißt, für das Publikum ist es auch wirklich eigentlich nicht die beste Veranstaltung qualitätsmäßig, weil sie hören erstmal, bis es zum Stechen kommt, wo man wiederholen darf, nur so die drittbesten Texte, weil die aus der Vorrunde und Halbfinale, die dürfen nicht mehr wiederholt werden.
Ja, das habe ich viel als Feedback bekommen, tatsächlich zum Slam 2021, wo wir Corona-bedingt die Vorrunden quasi weggelassen haben und dieses verkürzte Line-Up haben, dass viele gesagt haben, das war eines der besten Finale seit langem, weil es ja dann zumindest der zweitbeste Text war.
Oder zumindest vielleicht manchmal hat man gar nicht den erstbesten Text, sondern halt vielleicht 2, wo man so sagt, die macht man immer mal wieder, aber dass man 3 hat, die man gleich gut und auch gleich vertraut so ist. Ja, das stimmt, das ist schon ein Unterschied. Ja, also an alle HörerInnen, vielleicht auch aus der Slam-Szene, sagt mal Bescheid, ob ihr das gut findet, wenn wir eine Petition machen, dass es mal Meisterschaft mit einem Text gibt. Wieder.
Ist ja aber gerade so, dass es nur 2 Texte gibt, die letzte Jahr war es schon immer so. Ralf, du bist dran.
Oh, stimmt. Welche Person gewann die deutschsprachige Poetry Slam-Meisterschaft ausnahmsweise durch eine Applausabstimmung und eben nicht wie sonst durch eine Jury mit Wertungstafeln? War es A. 2015 Jan-Philipp Zimny, B. 2018 Jean-Philipp Kindler, C. 2007 Marc-Uwe Kling oder D. 2010 Patrick Salmen?
Ui.
Ich finde es echt schwierig, eine Applausabstimmung zu machen im deutschsprachigen Poetry Slam Finale. Ja.
Besser als Münzwurf.
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, es wird nicht 2015 gewesen sein, weil da war ja schon der Münzwurf, das Münzwurf-Gate.
Habe ich jetzt den Hint gegeben, aber ja.
Nee, da habe ich selber gerade dran gedacht, weil ich war erst vor kurzem in Augsburg bei Horst. Deswegen kam, da hatten wir auch ganz kurz drüber gesprochen.
Ja, ich habe bei jeder Veranstaltung mit darüber gesprochen.
Ja, erklären wir es mal, weil ja, ich glaube, das wissen nicht alle.
Warst du da live vor Ort?
Ja, ich war live vor Ort.
Kann mein Zeitzeugen vom Augsburger Münzwurf berichten.
Vom kollektiven Slam-Szenen-Trauma.
Ich glaube, es war tatsächlich Jan-Philipp Zimny, der mit Lisa Eckhardt quasi die exakt gleiche Punktzahl hatte. Und dann hieß es, es gibt einen Münzwurf, wer davon ins Finale stechen kommt. Und das hat Jan-Philipp Zimny wie dann auch den Wettbewerb komplett gewonnen. Und es waren alle komplett irgendwie runter mit den Nerven, weil man jetzt quasi Lisa Eckhardt da benachteiligt hat auf diese Art und Weise. Man muss ja jetzt sagen, ihre Karriere hat es nicht geschadet. Heute würden es viele vielleicht nicht mehr so aus der eher linken Slam-Szene mit ihr sympathisieren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat es ihr zum Glück ja auch nicht geschadet. Und ja, das war das Münzwurf-Gate.
Aber es war ja völlig regelkonform.
Ja, ja, klar. Also, irgendwie musst du es ja entscheiden, wenn alles andere gleich ist. Also von daher habe ich die Aufregung auch damals schon nicht so ganz verstanden.
Heute würde man wahrscheinlich eine XO-Abstimmung machen, oder? Ja. Entweder eine oder andere Person.
Ja, oder also es gibt noch manchmal Varianten mit, dass Streichwertungen wieder einbezogen werden. Aber das Gängigste ist eigentlich mit XO-Abstimmung. Ja, man muss mal dazu sagen, so, ja, wir bewerten Kunst, was erstmal völlig sinnbefreit ist auf eine Weise, aber wir bilden uns auch sehr viel darauf ein, auf welche Weise wir das tun. So. Und dass wir es so bewerten.
Man kann das sehr, sehr lange diskutieren. Liebe Grüße auch an Arne Böck an der Stelle, der da alle möglichen sehr speziellen Varianten mit Wahrscheinlichkeit ausgerechnet hat und so weiter. Nee, von daher wird 2015 nicht gewesen sein. 2018, Mensch, da war ich sogar vor Ort. Das müsste ich eigentlich wissen. Ich glaube, ich war mit Schofi in der Vorrunde. Von daher müsste ich es eigentlich wissen, aber ich glaube nicht, dass es 2018 war. Ich würde jetzt einfach mal 2007 sagen.
Tatsächlich 2018. In Zürich.
Echt? Ja, ja,
ich war nicht da. Warst du im Finale da?
Ja,
also laut Wikipedia wurde der Gewinner dann durch den lautesten Applaus.
Dann habe ich das echt komplett ausgeblendet. Krass.
Ja. Was finde ich schon unfair ist, weil lautester Applaus ist ja schon immer eher ein Vorteil für laut lustige Texte und naja, aber vielleicht.
Kann man, glaube ich, auch lange drüber diskutieren, dass dann wieder Wertungen manchmal dann ein Vorteil sind für Ernstes oder keine Ahnung. Also ich nicht für Sachen mit Message zumindest. So. Also ich glaube, es ist schwierig.
Okay, wir haben noch eine Frage. Mhm. Wir hatten es ja eingangs erwähnt, Poetry SlammerInnen sind sehr gut beim Buchtitel ausdenken, aber mindestens genauso gut bei Veranstaltungen mit schlechtem Wortwitz. Mhm. Ich nenne dir 4 Slam-Veranstaltungen. Eine davon haben wir erfunden. Und zwar ist die Auswahl A. Gibt es den Poetry Slam World of Wordcraft? B. Slammerfilet? C. Das Schweigen der Slammer? Oder D. Den Club der lebenden Dichter? Eins davon haben wir uns ausgedacht. Mhm. Die anderen sind tatsächliche Slams.
Also die ersten beiden weiß ich, dass es gibt. Mhm. Ich würde mal C sagen.
Ja, völlig richtig. Das Schweigen der Slammer. Das ist tatsächlich, war das eine Überlegung von mir für einen Teamnamen. Okay. Ich bin sehr froh, dass wir es nicht genommen haben. aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch niemand irgendwie anders sich überlegt hat.
Ja, Janik, tu dir keinen Zwang an.
Nee, lassen wir es gut sein. ja, völlig richtig. Das heißt, wir zählen mal deine Punkte zusammen. Du hast insgesamt 5.
Ja.
Kann das sein? Ja, 1, 2, 3,
ich glaube.
Nee, 6. 6 von 10 Punkten. Das ist ja schon
ganz stabile durchschnittliche Wertung. Ja, ja.
Ich würde sagen, das ist ausreichend Qualifikation, um
bei einer Applausrakete sagt man schon nicht mehr dazu, das hätte ich auch hingekriegt, sondern da sagt man so,
es hat sich zumindest der Eintritt
gelohnt.
Genau.
Das heißt, du darfst dein Amt als Vorsitzender des Kulturschockvereins behalten.
Da bin ich ja froh.
Ja, du bist qualifiziert genug. Du
kriegst später noch die Urkunde und dann.
Sehr schön.
Und ich habe es erwähnt, du veranstaltest ja mit dem Kulturschockverein auch Poetry Slams. Vielleicht so langsam gegen Ende, was ist denn das Nervigste und was ist das Schönste am Veranstalten von Kulturevents, wenn man nicht selber auftritt, sondern im Background tätig ist, wo man auch via Bürokratie machen muss? Mhm. Also ist das schon das Nervigste? So stelle ich mir zumindest vor.
Ja, schon mit. Also das haben wir ja viele Jahre nicht so ganz mitgekriegt. Ich meine, Michel Jakob hat ja sehr, sehr lange den Kulturschockverein geleitet und da auch sehr, sehr viel gemacht und aufgebaut. Und das kriegt man dann immer gar nicht so mit, was da alles dranhängt. Wenn man dann im Vorstand mitarbeitet, aus meiner Zeit als Finanzwart, wusste ich schon so ein bisschen. Aber ja, klar, Förderanträge ist so ein Thema, wo man sich dann so durchquälen muss. Aber Werbung finde ich auch nervig. Also es wäre schön, wenn die Leute einfach kommen, weil es ein geiler Abend ist. Aber ja, dieses Marketing, ich glaube, viele KünstlerInnen sind halt jetzt nicht geborene Marketer. Ja. Und das ist schon so eine Qualität, die man da nochmal ein bisschen erst aufbauen muss.
Wenn du nur mal die Möglichkeit hättest, einfach umsonst in so einer Radiosendung Werbung zu machen, das würde ja vieles erleichtern wahrscheinlich.
Ja.
Hast du gerade Veranstaltung im Raum Nürnberg, die du ankündigen willst oder könntest?
Ja klar, wir haben ja alles Mögliche jetzt wieder. Wir haben am 7.4. in Ansbach das PowerPoint-Karaoke. Wir haben am 10.4. das Wortgefecht Team Slam. Das wird durchaus ganz witzig. Und sonst auf kulturschockverein.de haben wir sämtliche Termine, die es in nächster Zeit gibt. Ja, da ist sicher einiges dabei.
Und es gibt auch deinen Podcast, den wir schon erwähnt haben, den man sich anhören kann.
Genau.
Also wenn euch jetzt die Tipps oder das, was ihr bisher gehört habt von Oliver zum Thema Rhetorik gefallen habt, dann genau, hört da sehr gerne rein auf Spotify unter anderem.
Genau, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt und auf rhetorikpodcast.de kann man es auch immer anhören.
Und wie die Texte von Oliver Walter klingen, das könnt ihr jetzt auch gleich hören, denn wie jeder Gast hat auch Olli einen Text für uns mitgebracht, den er jetzt live im Studio für uns vortragen wird. Wir sind sehr gespannt und ich würde sagen, die Bühne gehört dir.
Wusstet ihr, dass ausgerechnet Hippopotomonstrosis Quipedaliaphobie, 36 Buchstaben, die Angst vor langen Wörtern bezeichnet? Ich meine, welcher sadistisch veranlagte Mensch denkt sich sowas bitte aus? Und ist jede Phobie gleich eine Krankheit, wie zum Beispiel die Homophobie? Der Schauspieler Morgan Freeman brachte das mal so schön auf den Punkt: Wenn du homophob bist, bist du nicht krank, sondern einfach ein Arschloch. Und Hoplophobie bezeichnet die Angst vor Schusswaffen. Ich frage mich, was ist daran bitte so verkehrt? Hätten mehr Menschen das, gäbe es viel weniger Tote. Ja, hätte Putin und hätten Trump Hoplophobie, hätten wir vielleicht schon längst Frieden. Warum behandeln TherapeutInnen nicht lieber die Phobien, die es aktuell nötig hätten? Die Ängste der besorgten Bürger zum Beispiel. Aber an die Rechten haben sich Therapeuten ja noch nie herangetraut. Damals, 33 bis 45, riefen die Menschen ständig Heil Hitler. Aber keiner hat's gemacht. Und dann gibt's ja auch noch die Ambiguphobie, die Angst, missverstanden zu werden. Für mich eine der begründetsten Ängste überhaupt, zumindest im Deutschen. Einer Sprache, in der Nasen laufen und Füße riechen können. Und in der Umfahren und Umfahren genau das Gegenteil voneinander bedeuten. Und man sich zusammenreißen kann. Von daher kann ich es der Fußpflegerin nicht mal übel nehmen, die mir einen Gutschein für eine Schnupperstunde angeboten hat. Ich meine, ja, ich weiß, was sie meint, aber eine Schnupperstunde bei der Fußpflege? Nee, danke. Den Vogel abgeschossen hat aber die Firma Franken-WC. Auf deren Mietklos steht als Slogan: Ihr Geschäft ist unser täglich Brot. Und den Slogan finde ich scheiße. Und was soll das bitte mit diesen seltsamen Bezeichnungen? Dinkelkekse sind aus Dinkel gemacht. Hundekekse für Hunde. Aber was ist bitte mit diesen seltsamen Dino-Keksen? Gut, wenn du die nicht bio kaufst, sind eventuell genügend Mineralölrückstände drin, dass man legitimerweise sagen könnte, sie wären aus Dinosauriern gemacht. Aber könnten wir das bitte einfach mal einheitlich regeln? Und mich nerven Leute, die meine Fragen nicht richtig verstehen, vor allem die Verneinungen fragen. Du möchtest also nichts mehr von der Lasagne? Nein. Also möchtest du noch etwas von der Lasagne? Nein, sagte ich doch. Nein, sagtest du nicht. Du sagtest nein auf die Frage, ob du nichts mehr von der Lasagne möchtest. Offenbar meintest du aber ja. Wie sollte ich denn ja sagen sollen, wenn ich doch nichts mehr wollte? Weil genau das die Frage war. Genau diese Vorannahme meinerseits hättest du einfach bejahen sollen. Aber ich wollte doch nichts mehr. Ah! Zum Glück war nicht mehr viel von der Lasagne übrig, sodass ich nach meinem folgenden Gefühlsausbruch nur eine Küchenwand neu streichen musste. Apropos Küche. Neulich habe ich mich mit meiner Frau gestritten, wegen der Küche. Sie kam nach 8 Stunden stressiger Arbeit nach Hause, während ich tagsüber ein bisschen an einem Slamtext über Missverständnisse geschrieben habe. Dann sagte sie: Uff, also die Küche müsste echt mal wieder geputzt werden. Und ich sagte: Stimmt. Und dann war sie sauer und ich verstehe das nicht. Aber Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung, hätte das verstanden und eine Lösung dafür gehabt. Er war ein Meister darin, sich so auszudrücken, dass man ihn nicht missverstehen konnte. Indem man sehr gründlich formuliert. Der längste Satz seiner Kritik der reinen Vernunft besteht aus 191 Wörtern. Dieses Werk wird laut einer Untersuchung in seiner Komplexität nur noch von den AGBs von Internetdienstleistern wie Airbnb übertroffen. Habt ihr den AGBs mal gelesen? Nein, natürlich nicht. Die zweithäufigste Lüge des 21. Jahrhunderts. Ja, ich habe die AGBs gelesen. Die häufigste ist: Ja, ich bin 18 Jahre oder älter. Aber wenn ihr die AGBs gelesen hättet, hättet ihr sie sowieso nicht verstanden. Und das machen die absichtlich so, um Missverständnissen vorzubeugen. Was lernen wir daraus? Man kann sich offenbar nur dann unmissverständlich ausdrücken, wenn man sich gar nicht mehr verständlich ausdrückt. Das klingt paradox, ist aber eine Strategie, in der ich mich nun auch im Alltag versuche. Als mich neulich ein Obdachloser am Bahnhof fragte: Hast du mal einen Euro? Erwiderte ich ganz im Geiste des großen Philosophen der Aufklärung:
Werte einer Heimstatt Apold gekommener Mitbürger. Trotz der Tatsache, dass Sie scheinbar Alkohol transpirieren können, dazu mein Glückwunsch, fühle ich mich von Ihrer Kontaktaufnahme geschmeichelt. Gehe ich doch davon aus, dass Sie mich als großzügigen und volksnahen, zugleich pekuniär gut situierten Menschen einschätzen. Dennoch muss ich leider aufgrund fehlender numismatischer Optionen Ihre freundliche Anfrage negieren, was Sie hoffentlich nicht als Zurückweisung Ihres Lebensstils auffassen. Ich hoffe, Sie verfügen über alternative Konzepte zur Restrukturierung Ihrer wirtschaftlich angespannten Situation. Klar hätte ich einfach sagen können, geh arbeiten, ey. Aber es hätte nicht annähernd den gleichen Effekt gehabt. Dann hätte er mich verstanden und damit automatisch missverstanden. So konnte ich mich dank dieser rhetorischen Nebelkerze ganz entspannt verziehen, bis mein Gegenüber das Nachdenken über die Bedeutung des Gehörten ergebnislos eingestellt hat. Das funktioniert übrigens in fast allen Lebenslagen, weil die kognitive sukzessive Approximation an das Topos der auditiven Apperzeption temporal sehr intensiv ausfallen kann. Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, gar nicht schlimm. Hauptsache, ihr habt mich nicht missverstanden.
Es ist so lustig, ich habe bei dieser, als du es gesagt hast, mit dieser Angst vor Schusswaffen, ich habe die ganze Zeit Hoppla-Phobie verstanden. Und hatte so instant so 20 Bilder im Kopf von irgendwelchen Schusswaffen, die irgendwer so, Atombombe, so, naja.
Aber das ist ja der Klassiker, ja. Weißt du, das gibt doch diese Darwin Awards in den USA.
Ja.
Also für Menschen, die sich auf besonders originelle Weise aus dem Genpool der Menschheit entfernt haben und eben diesen ganzen, in Anführungszeichen, witzigen Geschichten, man darf ja immer vergessen, es ist sehr sarkastisch, weil Leute sind gestorben, aber zum Beispiel so 20 Meter Bungee Jump mit einem 20 Meter Seil.
Oh.
Ja, ist so ein Klassiker, aber die meisten Fälle, die nicht originell sind, leider in den USA, ist tatsächlich, dass sich jemand mit der eigenen Waffe entschießt oder entmannt. Also der Amerikaner, so cowboymäßig, steckt sich die geladene Waffe in die Hose, damit so cool aussieht wie in Filmen in Hollywood. Nur, dass der in Hollywood Platzpatrone nehmen und das Ding geht halt doch mal so ein bisschen los, gerade wenn es nicht vernünftig gewartet wird und so weiter. Na, muss man ja doch bei einer Waffe alles bedenken und dann schießen die sich halt selber in den Unterleib. Einfach, weil sie so mit der Knarre da rumlaufen auf cool. Und das ist so einer der klassischen Fälle, wie in den USA Leute an Schusswaffen sterben.
Wäre meine erste Reaktion auch Hoppla.
Ich wollte auch gerade sagen, alle Männer, die zuhören, haben jetzt Hoppla-Phobie auch entwickelt.
Es gibt eine allerletzte Frage, die stellen wir jedem Gast. Aha. Und wir sind sehr gespannt, was du darauf antwortest, weil wir versuchen mit allen Antworten am Ende die perfekte Antwort zu destillieren. Oh. Und zwar lautet die Frage, was macht für dich einen guten Slam-Text aus?
Dass er das Publikum auf irgendeine Weise erreicht und zwar überraschend. Also ich finde, es ist völlig egal wie. Du kannst das Publikum todtraurig machen, du kannst sie zum total irren Lachen bringen, du kannst sie auch verstören. Also auch so, dass sie sagen, null Punkte oder ein Punkt. Auch das finde ich eine geile Reaktion, die du erstmal auslösen musst. Am schlimmsten finde ich so durchschnittliche Dinge. Als wenn du immer so Texte hast, da kommen erwartbare Dinge und du kriegst ein erwartbares Ergebnis, vielleicht sogar ein gutes erwartbares Ergebnis, aber dass irgendwas Überraschendes an dem Abend passiert. Ob das jetzt ein dadaistisches Lautgedicht ist, habe ich auch schon mal erlebt, oder irgendwas in Mundart, wo die Leute sagen, ach du Schande, was soll das? Aber es auch irgendwie wieder cool finden, so einfach dieses Abweichen vom unbedingt gewinnen wollen mit einem glattgespülten Text. Irgendwas, was so von der Norm, die man inzwischen ja doch so ein bisschen durch die Professionalisierung hat, abweicht.
Würde ich unterschreiben und deckt sich aber auch mit vielen anderen Aussagen, dass es irgendwie was Neues irgendwie sein soll.
Ja. Das war es auch schon mit unserer Folge Mikroperspektive. Danke, dass du da warst, Oliver.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Maxneo.